Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Heute ist der 15. Januar im Jahr 2022 und wir sind bei unserem halben Achtsamkeitstag im Achtsamkeitszentrum in München. Und der Titel meines Vortrages lautet: Gedanken kommen und gehen, wenn du sie nicht zum Tee einlädst. Und nochmal, dieses wunderbare Bild stammt nicht von mir, sondern von Suzuki Roshi, den ihr wahrscheinlich alle von dem Buch kennt, Zen-Geist, Anfängergeist. Und der hat folgendes Zitat: Lass deine Eingangstür und den Hinterausgang offen. Lass deine Gedanken kommen und gehen. Serviere ihnen einfach keinen Tee. Und so einfach könnte das also sein. Und genau das, was wir immer tun, ist, dass wir eben unseren Gedanken Tee servieren. Dass wir sie einladen, dass wir an ihnen festhalten, dass wir sie attraktiv finden und uns in eine Geschichte verwickeln lassen. Wir alle kennen das, es kommt ein kleiner Gedankenimpuls und wir schweifen ab. Uns tut das Knie weh. Wir erinnern uns daran, dass wir schon als Kind aufs Knie gefallen sind, dass unsere Mama sich dann nicht liebevoll um uns gekümmert hat und entwickeln wunderbare Geschichten. Und das Tragische an dem Ganzen ist eigentlich, dass wir uns durch diese Geschichten immer wieder aus der Gegenwart bringen lassen. Aus dem gegenwärtigen Augenblick und dadurch für uns selbst und auch für andere sehr viel Leiden schaffen. Und ich habe dieses Bild mit diesen Türen gewählt, weil mir das in der Meditation immer sehr hilft. Weil wenn ich irgendwie merke, da sind viele Gedanken, dann mache ich ganz bewusst meine hintere Ausgangstüre auf und denke, ihr könnt da einfach wieder raus. Und vielleicht probiert ihr das mal aus. Ich finde das für mich persönlich sehr hilfreich. Ich habe mich im vergangenen Jahr sehr mit der Praxis des Denkens und der Gedanken befasst, weil mir bewusst wurde, dass ich eigentlich dem Denken gegenüber eine sehr ablehnende Haltung habe. Und ich dachte, ich widme mich dem Ganzen mal wieder ganz frisch. Ich gehe mal ganz frisch an die Sache ran, ganz offen und authentisch und schau mal ganz ehrlich, wie denke ich eigentlich wirklich? Was passiert in meinem Geist? Weil wir haben ja alle auch so ein idealisiertes Selbstbild von uns und wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich dachte, es ist gut, wirklich mal so mit dem Lämpchen der Achtsamkeit genau hinzugucken. Was ist denn da wirklich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin? Und darüber möchte ich berichten. Im ersten Teil möchte ich darauf eingehen, über das Denken in der Meditation und wie wir damit umgehen. Und im zweiten Teil dann noch über die Bedeutung des Denkens überhaupt in unserer Praxis. Ich möchte deshalb darüber sprechen, was das Denken in unserer Meditation ist, weil es wirklich ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Meditation dazu führt, dass wir nicht denken. Und wenn Menschen anfangen zu meditieren und ruhig werden, stellen sie plötzlich fest, dass sie ja viel mehr denken als vorher. Was natürlich nicht richtig ist, weil sie einfach nur mitbekommen, dass sie eigentlich die ganze Zeit denken. Und viele glauben dann, dass sie nicht meditieren können, weil sie eben denken. Und auch bei Menschen, die schon länger praktizieren, ist dieser Mythos auch immer noch weit verbreitet. Weil eine Meditation ist dann gut, wenn sie ruhig ist. Und wenn sie nicht ruhig ist? Und durch diese falsche Vorstellung üben wir alle unglaublich viel Druck auf uns aus, auch in der Meditation. Wir haben eine Vorstellung, wie die Meditation sein sollte, nämlich möglichst ohne Denken. Und wir reagieren mit Ablehnung, wenn wenn sie eben nicht unseren Vorstellungen entspricht. Oder auch sehr weit verbreitet, wir zwingen uns in die Ruhe, wir manipulieren uns ganz oft sehr subtil und da ist immer so ein leichtes Wollen, immer so ein leichtes es nicht sein lassen, wie es gerade ist. Und was wir eigentlich in der Meditation dann tun, ist, dass wir entweder nicht wollen, wie es gerade ist, oder und uns eigentlich immer in einem Prozess der Ablehnung befinden. Und das ist was sehr Fatales, weil wir unseren Geist eigentlich damit mit den Geistesgiften nähren. Wir sind nicht so, dass wir sagen, wir lassen es so, wie es gerade ist und gehen in die Akzeptanz, sondern wir sind ständig dabei, entweder zu wollen oder nicht zu wollen. Und ich finde es gut, das einfach mal auszusprechen und dass wir uns das nochmal so klar machen. Weil das Fatale ist, Denken geschieht. Gedanken kommen und gehen permanent. Und Denken gehört in der buddhistischen Vorstellung zu den Sinnestoren. Denken ist das sechste Sinnestor. Also es gehört in die Kategorie von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Und über unsere Sinnestore nehmen wir die Welt wahr. Letztens habe ich gelesen, dass es 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde sind. Es gibt auch irgendwelche anderen Zahlen, die noch höher sind. Und es ist eigentlich egal, weil es sind einfach unglaublich viele. Und wir sind im permanenten Austausch mit dem Leben, eben über unsere Sinne und auch über unseren Geist. Und Thay hat diese Sinnestore immer so beschrieben, hat gesagt, unser Körper ist wie ein Haus und die Sinne, das sind die Fenster in unserem Haus. Und riechen, hören, schmecken, sehen, tasten sind eben die Fenster und das Denken ist die Tür des Hauses. Und dass es sehr wichtig in unserer Praxis ist, dass wir eben genau schauen, was kommt denn da eigentlich durch unsere Fenster und durch unsere Türen so in uns hinein. Und dass deshalb an diesen Fenstern und Türen Wächterinnen und Wächter sind. Und die haben einen Namen, nämlich Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit da ist, ist uns einfach bewusst, dass Sehen stattfindet. Oder dass Hören stattfindet. Oder dass Denken stattfindet. Und wir können achtsam beobachten, wie wir darauf reagieren, was in uns passiert, in unserem Körper und in unserem Geist. Und ich wollte mit euch jetzt einen kleinen Selbstversuch machen und würde euch bitten, dass ihr einfach mal die Augen schließt zu eurem Atem kommt und ich mache jetzt mal ganz bewusst mit der kleinen Glocke Geräusche und ihr hört einfach. Ihr beobachtet einmal ganz genau, wie Hören geschieht. Und jetzt versucht ihr einfach mal nicht zu hören. Öffnet ihr wieder eure Augen. Und ich glaube, das war sehr eindrücklich, dass man einfach nicht hören kann. sondern wir hören einfach. Und genauso ist es mit dem Denken. Denken geschieht. Wir denken einfach. Das heißt nun aber nicht, dass es in der Meditation nicht ruhig werden kann und dass wir in tiefer Sammlung sind, dass es Momente gibt, in denen wir frei sind von Denken, von Konzepten und Vorstellungen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das nicht das Ziel der Meditation ist. Das Ziel ist, dass wir achtsam sind mit dem, was gerade ist. Und Thay schreibt dazu in seinem Buch Das Herz von Buddhas Lehre: Denken verläuft in zwei Schritten. Am Anfang steht die Denkanregung, das Gedankenfassen. Dem das Überlegen, das heißt das Erwägen, das diskursive Denken folgt. Auf der ersten Stufe meditativer Sammlung sind noch beide Arten von Denken vorhanden. Auf der zweiten Stufe ist keine von beiden mehr da. Unser Kontakt zur Wirklichkeit ist tiefer geworden. Worte und Vorstellungen fehlen. Als ich im vergangenen Jahr mit einer Schar von Kindern durch den Wald ging, sah ich, wie ein kleines Mädchen lange dastand und nachdachte. Schließlich fragte es mich: Großvater Mönch, welche Farbe hat die Borke von diesem Baum? Sie hat die Farbe, die du siehst, gab ich zur Antwort. Ich wollte, dass sie eintrat in die sich vor ihr ausbreitende wunderbare Wirklichkeit. Ich wollte nicht, dass ein weiterer Begriff sie daran hinderte. Und ich glaube, wir können uns immer wieder auch die Frage stellen: Wie offen bin ich für diese wunderbare Welt? Wie schnell bin ich dabei, sie mit Konzepten, mit Vorstellungen, mit meinem diskursiven Denken einzuordnen? Und wie wunderschön könnte es sein, wenn ich einfach da wäre? Und dann machen wir jetzt noch einmal einen kleinen Selbstversuch. Wir schließen wieder die Augen. Und wir verbinden uns ganz mit unserem Atem. Vollkommen mit unserem Atem. Mit unserem Einatmen. Und mit unserem Ausatmen. Wir spüren, wie es sich anfühlt, ganz präsent und gegenwärtig zu sein. Falls ein Gedanke aufkommt, machen wir die Hintertüre auf, den Ausgang, und kommen wieder zurück zu unserem Atem. Wer mag, kann wieder die Augen öffnen. Und es ist so einfach. Und wir alle kennen die Übung, und es ist immer wieder unsere Übung, zurückzukehren zu unserem Atem weil unser Atem das Bindeglied ist zwischen Körper und Geist und uns in den gegenwärtigen Augenblick bringt. Und manchmal ist es vielleicht einfach zu banal, aber es ist so. Das ist unsere Übung immer und immer wieder, weil es immer wieder bei uns allen passiert, dass der Geist irgendwo ist, aber der Körper wo ganz anders. Dass wir da sitzen und einen Sonnenuntergang betrachten und schon darüber nachdenken, was wir nachher zum Essen kochen könnten, um mal aus eigener Erfahrung zu sprechen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und uns immer wieder daran zu erinnern, jetzt bin ich hier. Und das ist mehr als genug. Vielleicht hören wir mal eine Glocke, Arno, weil jetzt sind wir ja gerade hier. Das ist schön. Ich kam das erste Mal mit dem Thema Denken in meiner Praxis in Plum Village in Berührung, als ich im Jahr 2002, 2003 über Weihnachten und Silvester in Plum Village war. Und damals war das so, dass man in der Woche vor Silvester ein Arbeitspapier ausgehändigt bekommen hat, um über seine Praxis zu reflektieren, was ich damals sogar ein bisschen streng fand, aber gut. Und man hat sich dann darüber auch in den Dharma-Runden ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob das halt immer noch so ist. Und in diesem Arbeitspapier ging es eben um das Denken. Und ich erinnere mich nicht mehr so genau an die Fragen, aber sehr gut an die Ergebnisse. Es ging nämlich darum, sich das eigene Denken bewusst zu machen und auch um die Frage, was denn eigentlich hinter unserem Denken steckt. Und was ich nämlich damals mit großem Verblüffen festgestellt habe, ist, dass diese unermessliche Fülle von Gedanken, die ständig durch meinen Kopf saust, dass sie gar nicht so viel verschiedene Inhalte haben. Und wir wurden aufgefordert, dass wir eine Hitliste unserer beliebtesten Gedanken erstellen. Und ich fand, das ist etwas sehr Spielerisches. Und das habe ich dann gemacht. Und an meine Hitliste damals erinnere ich mich nicht mehr so genau, aber ich glaube, sie unterscheidet sich nicht sehr groß von der heutigen, weil auf Platz 1 war bei mir eindeutig das Planen. Also in meinem Geist ist ein perfekt organisiertes internes Planungsbüro, das sehr schnell aktiv wird. Auf Platz 2 das Sorgen machen. Das ist auch eine Spezialität, die bei mir sehr, sehr ausgeprägt ist. Also ich bin sehr, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand verspätet ist, dann sehe ich schon den Unfall auf der Autobahn und sehe den Helikopter und das Krankenhaus und alles Mögliche. Also ich wäre wahrscheinlich sehr gut darin, irgendwelche Thriller zu schreiben oder irgendwelche Horrorgeschichten. Auf Platz 3... auch sehr beliebt, kann manchmal auch auf Platz 1 rutschen, ist das Urteilen und Beurteilen. Am beliebtesten das Urteilen und Beurteilen von mir selbst. Auf Platz 4 ist, dass ich anderen sehr gerne in meinem Geist Geschichten erzähle und ihnen erkläre, was ich erlebt habe oder wie ich das fassen könnte. Auf Platz 5 das Erkennen, das Erinnern und die Vergangenheit. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die wahrscheinlich bei manchen auch weiter vorne angesiedelt sein könnte, dass wir immer wieder uns einfach in die Vergangenheit begeben in unserem Geist. Auf Platz 6 ist tatsächlich, dass ich auch liebevoll und mitfühlend denken kann. Und das auch sehr in mir immer wieder nähere durch Metameditationen. Auf Platz 7 das Besserwissen und Recht haben. Und viel mehr gibt es bei mir nicht. Alle Gedanken, die kommen und gehen, kann ich mehr oder weniger in diese Hitliste, in diese Kategorien einordnen. Es kann gut sein, dass ich irgendetwas vergessen habe, vielleicht sind es 8 oder 9. Aber wenn man denkt, wenn man sich überlegt, wie viel man die ganze Zeit denkt, ist es eigentlich erstaunlich, dass es immer wieder irgendwo auch dasselbe ist. Vielleicht ist es bei euch anders. Ich kann euch sehr empfehlen, mal so eine Hitliste zu erstellen. Das macht großen Spaß zum einen. Und zum anderen, wenn ich dann morgens meditiere und mein Planungsbüro schon wieder aktiv war, dann denke ich, nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Und weil einfach viel schneller klar ist, ach, jetzt bin ich wieder dabei. Und das finde ich persönlich für meine Praxis sehr hilfreich. Und die zweite Frage war ja, was hinter dem Denken steckt. Und daran erinnere ich mich auch, weil mich das damals etwas erschreckt hat, diese Erkenntnis. Und ich mich nicht getraut habe, die in der Dharma-Austauschrunde auch auszusprechen. Und deshalb weiß ich das noch so genau. Weil mir nämlich bewusst wurde damals, was ja eigentlich gar nicht weiter schlimm ist, dass sehr oft hinter den Gedanken, die sich ständig und ständig und ständig wiederholen, sehr oft einfach eine Emotion ist und ganz oft die eigentlich von Angst befeuert werden. Und wenn ich das nun feststelle, dass das gerade wieder bei mir aktiv ist, frage ich mich deshalb immer in dem Moment, wenn es mir bewusst wird, was will ich gerade nicht fühlen? Und es kann dann sein, dass ich keine direkte Antwort bekomme, aber was immer passiert ist, dass ich durch diese Frage zurückkomme in meinen Körper, in meine Körperempfindungen und in das, was gerade wirklich da ist und nicht das, was in meinem Geist wie eine CD die ganze Zeit sich wiederholt. Man könnte also kurz zusammenfassen, wenn in der Meditation Denken auftaucht, können wir ganz bewusst die Ausgangstüre aufmachen. Ganz wichtig ist, wir sind keine schlechten Meditierenden, weil da Gedanken sind, sondern Denken geschieht. Wir können uns bewusst sein, dass da Denken ist und wir müssen nicht in die Geschichten einsteigen, sondern können wieder zurückkommen zu unserem Atem und in den gegenwärtigen Augenblick. Was ich auch sehr spannend finde, ist in der Meditation einfach mal zu beobachten, wie die Gedanken entstehen, wie sie da sind und wie sie ganz natürlich auch wieder vergehen. Und wenn wir unsere Gedanken zum Tee eingeladen haben, was ja durchaus immer wieder mal passiert, finde ich es wichtig, dass ich mich dann nicht verurteile oder ablehne, sondern mich einfach freue. Ach, ich habe es bemerkt, die Teezeremonie ist jetzt vorbei und jetzt bin ich wieder da. Wie schön. Und auch wenn in der Meditation die Äffchen die ganze Zeit in unserem Hirn rumspringen, und wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht zur Ruhe, ist es auch ein Moment, wo ich mir einfach sage, ich bin dankbar für meine Praxis, dankbar für mein Bemühen. Und wer weiß, was die Meditation bewirken wird längerfristig. Vielleicht, dass ich zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, dass es ihm genauso geht, ein offenes und mitfühlendes Herz habe. Und das ist auch etwas Wunderschönes. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich mich im vergangenen Jahr viel mit Denken und Gedanken beschäftigt habe. Und ich bin da auf 3 Sutren gestoßen, die ich alle 3 ganz toll finde und über die wir lange reden könnten, was wir jetzt natürlich nicht machen. Aber da gibt es zum Beispiel das Sutra, das Honigkuchen-Sutra. was ein wunderschöner Name ist. Und diesem Sutra geht es nur darum, wie wir mit unserem abschweifenden Geist umgehen. Dann gibt es ein Sutra, das sich nur damit beschäftigt, wie wir störende Gedanken entfernen können. Und das wirklich auf sehr drastische Weise vom Buddha beschrieben wird, wie wir da wirklich mit einem Meißel irgendwie, mit einem kleineren Meißel, den größeren Meißel irgendwie rausmeißeln und solche Dinge. Fand ich auch sehr spannend. Und es gibt ein Sutra mit dem Namen, das Sutra über die zwei Arten des Denkens. Und das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich immer noch, weil ganz vereinfacht dargestellt wird in dem Sutra gesagt, es gibt zwei Arten von Denken. Und zwar das Denken, das zu Leiden führt, und das Denken, das zu Glück führt. Und Denken, das zu Leiden führt, ist Denken, das mir schadet, und Denken, das anderen schadet und das geprägt ist von Verlangen, von Gier, von Wollen, von Nichtwollen, von Ablehnung, von Übelwollen. Und auf der anderen Seite das Denken, das ins Glück führt, das das Leiden beendet. Und dieses Denken ist geprägt von Wohlwollen, von Mitgefühl, von Liebe, von Freundlichkeit und auch von Verzicht auf das, nach dem wir verlangen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich dachte, das ist etwas, was man auch wunderschön üben kann, zum Beispiel wenn man meditiert und es juckt irgendwo, dann haben wir spontan das Verlangen, uns zu kratzen und einfach wahrzunehmen, okay, es juckt, okay, da ist das Verlangen zu kratzen, aber ich muss das gerade nicht machen. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Ich glaube, wir alle kennen das Verlangen, wenn unser Handy piepst. Oder wenn sonst irgendwelche Dinge sind, die für uns eine große Attraktivität haben. Und da einfach zu merken, okay, da ist jetzt Verlangen und ich muss jetzt aber gar nicht reagieren. Kultivieren wir wunderschöne Momente der Freiheit. Es gibt Denken, das zu Leiden führt. Denken, das zu Glück führt. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte, die das schön illustriert. Es gab eine Frau, die immer weinte. Und diese Frau hatte zwei Töchter. Und wenn es regnete, weinte sie ganz furchtbar, weil ihre eine Tochter Sonnenhüte und Sonnenschirme verkaufte. Und wenn die Sonne schien, weinte sie auch ganz fürchterlich, weil ihre andere Tochter Regenschirme und Regenkrebs verkaufte. Und ich glaube, das verdeutlicht sehr schön, welche Wahl wir haben. Wo schauen wir hin? Mit was nähren wir uns? Und in diesem Sutra über die zwei Arten des Denkens steht auch dieser viel zitierte Satz des Buddha: Bhikkhus, worüber ein Bhikkhu häufig nachdenkt, das wird die Ausrichtung seines Geistes werden. Und man findet es sehr oft in den Kalendersprüchen dann etwas freier übersetzt, immer mit der Unterschrift Buddha. Wohin der Geist sich neigt, wird die Ausrichtung des Lebens werden. Und ich glaube, also ich war begeistert darüber, dass offenbar dieses Auseinandersetzen mit dem eigenen Denken zu Buddhas Zeiten schon so ein Thema war, dass er sich dem ganz explizit, sicherlich in noch viel mehr Sutren, als mir bekannt sind, gewidmet hat. Und auch, dass es immer noch heute uns ganz konkret eine klare Anweisung gibt, schau auf dein Denken, schau, ob dein Denken ins Leiden führt oder ins Glück führt. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn wir achtsam sind und es mitbekommen. Und ich habe dieses Sutra dann zum Anlass genommen, einfach noch einmal ganz neugierig mein Denken zu erforschen und habe ein 10-Tages-Forschungsprojekt über mein Denken gestartet und habe da auch in der Sangha dann gelegentlich darüber berichtet, über meine Erkenntnisse. Also ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag auf mein Denken, ganz bewusst mein Denken zu beobachten und jeden Abend eine Erkenntnis zu formulieren. Und das war sehr erhellend und wiederholt jetzt vielleicht ein bisschen, was ich schon gesagt habe, aber ich wollte euch an diesen 10 Erkenntnissen auch teilhaben lassen. Die erste Erkenntnis war, dass meine Reaktion auf Denken sehr oft Ablehnung von Denken ist. Die zweite, ich wende mich dem Denken jetzt liebevoll und interessiert zu. Und wenn ich das tue, bin ich fasziniert, was da unaufhörlich durch meinen Geist saust, wenn man sich des Denkens bewusst wird. Das dritte, Denken ist ein fortlaufender Prozess. Und das Problem beginnt, wenn ich nach meinen Gedanken greife. Viertens, jeder Gedanke bringt ein ganzes Feld von Körperempfindungen mit sich und beeinflusst das ganze System. Fünftens, mit Achtsamkeit habe ich eine Wahl. Ich kann das Denken stoppen, das zu Leiden führt. Sechstens, unter meinem ständigen Planen und Urteilen liegen Gefühle und alte Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich hätte das besser machen können. Und ich entdecke auch die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Um diese Glaubenssätze und diese Angst kann ich mich kümmern. Siebtens, ich beobachte, wie Gedanken kommen, bleiben und gehen. Sie sind unbeständig, vergänglich, substanzlos. Achtens, das sind nur Gedanken. Ich muss ihnen und der Geschichte, die sie erzählen, nicht glauben. Neuntens, tief in Frieden bringt jeder Gedanke Enge mit sich. Zehntens, habe ich einen Tag lang anstelle von ich mache, immer sie macht gesagt. Und das war auch eine sehr lustige Erfahrung, weil es mich automatisch dahin gebracht hat, dass ich mich nicht so identifiziere mit dem, was ich gerade tue, sondern habe immer, sie macht. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Das waren also meine 10 Erkenntnisse und ich kann euch wirklich empfehlen, das einfach mal zu machen, einfach mal zu schauen, wie ist denn mein Denken wirklich? Wenn ich ehrlich mit mir bin, was passiert denn da eigentlich? Und sich dem anzunähern und es reinzulassen und ich hatte so das Gefühl, da ist so viel Ablehnung und wenn ich den Raum öffne, dann darf auch alles rein, dann darf alles da sein. Dann darf alle Ablehnung auch da sein, alles, was schwierig ist, weil wenn ich es nicht wahrnehme, dann beeinflusst es mein ganzes System die ganze Zeit. Und so kann ich einfach den Raum öffnen für alles, was ist. Und es gab auch mal diese wunderbare Idee, dass wir an unseren eigenen Geist einen Lautsprecher anbringen und uns einfach mal anhören, was dieser Geist so die ganze Zeit Verrücktes tut irgendwie und das ist manchmal einfach so blöd, dass es schon wieder lustig ist. Also zumindest bei mir. Ich möchte nicht von anderen sprechen. Und es gab auch eine Geschichte, die ich nicht mehr so ganz richtig erinnere, aber die mich auch beeindruckt hat, nämlich die Geschichte von einem Mönch, der auch Künstler war und in einer Höhle gelebt hat. Und er hat über Tage und Wochen diese Höhle wunderschön ausgemalt und hat einen Tiger an die Wand gemalt. Und eines Abends kam er dann zurück und macht die Tür zu seiner Höhle auf und schreckt zurück, kann nicht reingehen, macht wieder zu, weil er Angst hat, dass er von diesem Tiger gefressen wird. Und ich finde, das ist eigentlich so ein wunderschönes Bild, was wir ganz oft tun. Wir entwickeln Szenarien, die schmücken wir aus und die werden und irgendwie verselbstständigen sie sich dann immer mehr, dass wir glauben, dass sie Realität sind. Aber es ist nicht die Realität. Das ist nur der Tiger, der an die Wand gemalt ist, der mich sicherlich nicht fressen wird. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da immer wieder ganz genau hinschauen. Und ich möchte jetzt noch einen Aspekt ansprechen, der in Bezug auf das Denken wichtig ist, nämlich auf das rechte Denken. Das rechte Denken ist ein Glied im edlen achtfachen Pfad, also dem Pfad, der uns aufzeigt, wie wir das Leiden beenden. Und dieses rechte Denken, das heilsame Denken, führt im edlen achtfachen Pfad zu rechter Rede und zu rechtem Handeln. Und Denken, Reden und Handeln bilden unser Karma. Und das kann man sich einfach auch mal so nochmal so, einfach so ganz, im Schwäbischen würde man sagen, dieses Geschmäckle, einfach nochmal so bewusst wahrnehmen, wie wichtig unser Denken ist. Unser Denken führt zu Reden und führt zu Handeln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Denken befassen. Und wir alle kennen die fünf Gewissheiten, die wir alle immer nicht so gerne hören, nämlich, dass wir alt werden, dass wir krank werden, dass wir sterben werden und dass wir irgendwann mal alles loslassen müssen, was uns lieb ist. Und die fünfte Gewissheit lautet: Meine Handlungen von Körper, Rede und Geist sind das Einzige, was mir gehört. Ich kann den Konsequenzen meiner Handlungen nicht entgehen. Meine Handlungen sind der Boden, auf dem ich stehe. Vielleicht hören wir da noch mal eine Glocke, Arno. Vielen Dank. Und ich möchte euch jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen aus einem Schweigeretreat in Burma. Ihr wisst ja, dass ich da gelegentlich mal gewesen bin und die auch noch einmal so einen anderen Aspekt von Denken aufmacht. Und zwar ist es so während dieser Schweigeretreats, dass man jeden zweiten Tag ein Gespräch hat mit einem Lehrer und dem berichtet man dann über die eigene Praxis, sehr konzentriert, sehr kurz. Und er gibt dann jedes Mal wieder so einen Aspekt, den man mitnehmen kann, um einfach um in der Praxis irgendwie nochmal einen anderen Aspekt kennenzulernen oder der einen vielleicht tiefer bringt oder woanders hinbringt. Also er deutet immer so ein bisschen mit dem Finger in die Wunde und dann, ja. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Lehrer hatte, einen Burmesen, der in den USA lebt und deshalb auch die Menschen im Westen so besser kennt. Und er hat mir einmal dann, als ich ihm berichtet hatte, also über meine Praxis, hat er zu mir gesagt, ja, ich soll jetzt auf die Intention achten, auf die Absicht. Und eines war klar, ich darf nicht nachfragen, was er meint. Also habe ich mich ganz brav dreimal vor ihm niedergeworfen und bin rausgegangen. Und bin rausgegangen und habe dann außen meine Schuhe angezogen. Und dann war mir so bewusst, vom ersten Moment an, es war wie wenn das irgendwie eine Übertragung gewesen wäre, bevor ich meinen Fuß hebe, ist da die Absicht, meinen Fuß zu heben. Und bevor ich ihn nach vorne schiebe, ist da die Absicht, ihn nach vorne zu schieben. Und bevor ich ihn wieder auf den Boden setze, ist auch die Absicht, ihn auf den Boden zu setzen. Und wenn mir die Absicht bewusst ist, muss ich es nicht tun. Dann kann ich einfach den anderen Fuß bewegen oder den Fuß in der Luft lassen oder was auch immer. Und ich habe dann von diesem Ort, wo das Gespräch stattgefunden hat, bis zur Meditationshalle, ich weiß nicht, wie lange gebraucht, aber ich glaube, unendlich lange. Und mir wurde bewusst, dass in allem, was ich tue, es immer vorne dran diesen kleinen Impuls gibt. Wenn ich die Gabel in die Hand nehme, wenn ich sie ins Essen führe, wenn ich sie zum Mund führe, immer gibt es so einen kleinen Moment, der entscheidet, dass ich das tue. Und da ist eine unglaubliche Freiheit drin, wenn ich mir das bewusst mache. Und es war auch wichtig, dass ich mir bewusst mache, dass ich das nicht immer beobachte, weil ich nämlich sonst mit dem Essen nicht fertig werde und auch nicht mehr von A nach B komme. Und ich bin dann ganz freudig, das nächste Mal zu dem Gespräch, um ihm also meine lebenswichtige Erkenntnis irgendwie darzubringen. Und es war dann so ein bisschen für ihn, glaube ich, wie wenn ich sage, die Tomaten sind rot und Spinat ist grün, so. Und er hat dann so ein bisschen milde gelächelt und hat dann gesagt, ja, aber was ist denn die Intention des Denkens? Und mit dieser Frage bin ich dann wieder gegangen und es hat irgendwie ein bisschen länger gedauert, bis ich darauf dann eine Antwort hatte. Und das war mein Abschiedsgeschenk für ihn am letzten Tag. Da habe ich ihm dann gesagt, was meiner Ansicht nach die Intention des Denkens ist, nämlich, dass jeder Gedanke ist immer mit einem Ich verbunden, hat immer irgendeine Relation zum Ego. Und wenn ich denke, dann schaffe ich permanent Persönlichkeit und gebe mir das Gefühl, dass das etwas Festes ist, etwas Solides ist, etwas, was Bestand hat. Und wenn ich genau hinschaue, ist es alles unbeständig. Die Gedanken sind unbeständig, diese Persönlichkeit ist unbeständig und im Prinzip ist es alles leer. Und unsere Gedanken suggerieren uns ständig, wer wir sind, was richtig ist, was falsch ist. Und es sind nur Gedanken und nichts Solides. Und das fand ich für mich bemerkenswert. Und ihre Intention ist eigentlich, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass ich beständig bin. Und wenn ich mir das bewusst mache, liegt eine sehr große Befreiung darin, zu erkennen, dass diese Gedanken eigentlich substanzlos sind. Und ich möchte enden mit einem Gedicht von Thay. Und das heißt, wie könnte es anders sein? Atmen. Ich atme ein, und sehe mich als Blume. Ich bin die Frische eines Tautropfens. Wenn ich ausatme, sind meine Augen zu Blumen geworden. Bitte schau mich an, ich schaue mit den Augen der Liebe. Atme ich ein, so bin ich ein Berg, stets voller Ruhe, unbeweglich, lebendig, voller Kraft. Atme ich aus, fühle ich mich fest. Die Wogen der Gefühle können mich niemals davontragen. Atme ich ein, so bin ich stilles Wasser. Ich reflektiere den Himmel getreulich. Schau nur, in meinem Herzen habe ich einen Vollmond, den erquickenden Mond des Bodhisattva. Atme ich aus, schenke ich den vollkommenen Widerschein meines Spiegelgeistes. Atme ich ein, so werde ich Raum, ohne Grenzen. Ich habe keine Pläne mehr, ich bin ohne Gepäck. Atme ich aus, so bin ich der Mond, der durch den Himmel der vollkommenen Leere schwebt. Ich bin Freiheit.